Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wie gut, dass ihr gekommen seid. Habt euch nicht abhalten lassen von der gleißenden Sonne, um hier heute unter ganz bogengrün ungewöhnlichen Bedingungen hier heute Gott zu feiern. Und ich frage mich, seid ihr schon in Pfingststimmung? Fühlt ihr das schon? Also mal vielleicht ein akustisches Signal, wie ihr wollt. Ja. Ja, ich muss euch leider enttäuschen, das habt ihr falsch gemacht. Also wer so schreit und so freudig ist, der ist nicht in Pfingststimmung. Bei Weihnachten ist es ja klar, gell? So ein paar Wochen vor Weihnachten, Mensch, da müssen wir ein bisschen romantisch werden und Kerzen und ruhig werden und Familie und Liebe und Gott als kleines Kind. Da ist irgendwie klar, wie man sich fühlen muss, gell? Und es ist komisch, wenn wir uns da nicht so fühlen. Bei Ostern irgendwie auch. Bei Ostern, da musst du ein bisschen nochmal zurückfahren. Demütiger, Buße, Trauer. Unser Gott stirbt für mich am Kreuz. Und dann die Osterfreude, wo wir rausschreien und raustanzen. Ostern also auch, check. Da weißt du, da wissen sie jetzt, wie man sich fühlen muss. Wusste man auch schon davor. Aber Pfingsten? Wie ist denn die Pfingststimmung? Biblischerweise ist die Pfingststimmung eine ganz komische, unangenehme Mischung zwischen tiefer Betrübtheit und hoffnungsvoller Erwartung. Die Jünger, die wussten ja schon, dass Jesus irgendwie so ganz anders irgendwann was schicken wird, jemand schicken wird. Aber trotzdem waren die mit zitternden Knien inmitten dieses großen Festes in Jerusalem dort gesessen und wussten nicht, was sie machen sollten. Die haben schon wieder geglaubt und die hatten schon wieder Hoffnung, aber die waren so gelähmt, weil sie nicht mehr wussten, wie Glaube geht, jetzt wo Jesus im Anders da ist. Und dann fällt der Heilige Geist und verändert binnen Sekunden alles. Also, wenn du heute da bist und auch so eine komische Mischung hast zwischen, naja, ich glaube schon, ich habe schon Hoffnung, ich glaube, dass Jesus sich irgendwann wieder blicken lassen wird in meinem Leben. Aber wenn dir gleichzeitig die Knie schlottern, weil es so schlimm und schwer gerade ist, weil du es nicht aushältst, weil du mit der Welt und deinem Glauben zutiefst unzufrieden bist, dann bist du richtig. Dann bist du genau in Pfingststimmung, wenn du gerade nicht weißt, was eigentlich los ist und wie du dich fühlen sollst. Wichtig ist aber, das Wichtigste für die Pfingststimmung ist, dass wir uns jetzt darauf einstellen, dass der Heilige Geist von unserem Herrn Jesus fällt und in einer Sekunde alles verändern kann. Vielleicht nicht unsere Umstände, aber unser Herz so, dass wir auf die Straße laufen und es rausschreien und dass wir wieder wissen, was zu tun ist, weil sein Friede in uns ist. Ich möchte noch beten. Dürft dazu gerne sitzen bleiben, erstmal die Augen schließen, ruhig werden vor unserem Gott. Herr Jesus, du bist gerade da, wenn wir am Ende sind und du siehst und leidest mit uns, wenn wir nicht weiter wissen. Herr, du weißt doch, wie schwer es ist auf dieser Welt zwischen unendlicher Hoffnung und totaler Zerbrochenheit zu leben. Du weißt es. Herr, du bist nicht gekommen zu richten. Du wirfst uns nichts vor. Du verurteilst uns heute nicht. Herr, lass uns so jetzt hier ankommen. In deiner Liebe, in deiner Freiheit. Du freust dich so, dass wir da sind. Du freust dich über uns und über alles, was hier passiert. Herr, gieß jetzt deine Freude auf uns aus. Zeig uns, dass es okay ist, wie wir sind. Und zeig uns neu, dass es das Beste ist, wie du bist. Komm uns nah und schenk uns deinen Heiligen Geist. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Genau, wir wollen gemeinsam das erste Lied singen und es uns gleich mal neu zusingen, so laut es geht, Gott ist gegenwärtig. Thank you. Lieber einmal zu viel geklatscht als Franke, als einmal zu wenig, würde ich sagen. Gerne machen. Wir wollen auf das Wort Gottes hören, wie es im Hebräerbrief überliefert ist, im 10. Kapitel. Ihr dürft da gerne mitlesen auf der Seite 15, wenn ihr wollt. Ich lese es hier mal kurz laut vor und danach lassen wir einen kurzen Moment der Stille, wo jeder schauen kann, ja, wo hat Gott mich jetzt vielleicht in einem Wort oder auch zwischen den Zeilen angesprochen. Erinnert euch an die Zeit, als ihr die Wahrheit Gottes gerade erst erkannt hattet. Damals musstet ihr viel ertragen, aber ihr habt geduldig durchgehalten. Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Nur noch eine kurze Zeit, dann wird der erscheinen, der kommen soll. Und sein Kommen wird sich nicht verzögern. Durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Doch wer sich von mir abwendet, an dem habe ich keine Freude. Aber wir sind nicht wie die Menschen, die sich von Gott abwenden und so in ihr Verderben rennen. Weil wir an unserem Glauben festhalten werden, dann werden wir das Leben bekommen. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Und so lasst uns gemeinsam darauf antworten und unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ihr dürft euch zurücklehnen und ein Lied vom Römerteam genießen. Auf vor dir.
So, guten Morgen von meiner Seite und Gottes Segen an alle, die sich hier versammelt haben und auch diejenigen, die online folgen. Bevor wir Gottes Wort hören, möchte ich still werden und mit uns beten. Vater, wir danken dir so sehr für Pfingsten. Wir danken dir so sehr, Jesus, dass du Wohnung nimmst durch deinen Geist in uns und dass wir mit dir überall und in jeder Situation rechnen dürfen. Sprich du uns an durch dein Wort, um deines Namens willen. Amen. Ich lese aus Matthäus Evangelium, Matthäus 14. Und der Titel heute Morgen heißt Trotzdem Gott vertrauen. Warum trotzdem? Ganz einfach, man befindet sich manchmal in Situationen, die ungewollt und ungeplant waren. Es gibt Widrigkeiten, es gibt Umstände, die unsere Leben hart treffen. Trotzdem, Gott vertrauen. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein, das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Als ich an der Uni war, habe ich von einer Stelle gehört, wenn man in der Studentenwohnheim wohnt, da bekäme man eine Ermäßigung aus Studentenbetreuung im Wohnheim. Da war es meine Aufgabe, Ordnung zu halten. Und weil ich aus schottischer Herkunft komme, wurde ich hellhörig, als ich das Wort Ermäßigung hörte. Und kam auf meine Etage und da waren alle die Athleten, die Basketballspieler, Fußballspieler und so weiter und so weiter. Die waren raue Typen. Einmal haben sie den Wächter in der Nacht gekidnappt, mit These umwickelt, in einen Shoppingwagen in der Aule geschoben, wo der Hausmeister ihn am nächsten Tag gefunden hatte. Lebend, aber doch gefunden. Und dann dachte ich, ich bin das nächste Brandopfer, außer wenn ich irgendeine Verbindung zu diese bekomme. So kam ich zu Joey und sagte ihm, du Joey, was hast du für Hobbys? Joey sah aus, als ob er einen Flachbildschirm geschluckt hatte. Und der Schrank sagte mir, wir gehen zum Kraftraum. Und eines Tages habe ich meinen Mut zusammengerafft. Ich sagte, darf ich mitkommen? Der hat ein bisschen geschmunzelt, sagte, ja, kannst du mitkommen. Und er hat mir gezeigt, wie das geht. Und da komme ich in diesem Kraftraum. Und es war schrecklich. Alle vier Wänden hatten Spiegeln. Und da stand der Schrank. Und da sah ich aus wie Mr. Bean bei Weightlifting. Neben der Schrank. Am nächsten Tag bin ich auch so rumgelaufen. Nicht, weil ich so groß war, es hat alles wahnsinnig wehgetan. Ich sagte, Joey, wann kann ich die Haare kämmen? Er sagte mir, Peter, es ist so beim Training. Du machst eine Trainingeinheit und dann hast du Pause. Ich sagte, preis den Herrn. Trainingseinheit, Pause und so weiter. Und er sagte, wenn du das richtig machst, dann wächst deine Muskulatur. Und da habe ich was in dem Jahr gelernt, und zwar ein Muskel muss gebraucht werden, um zu wachsen. Wäre das nicht schön, wenn man ein Buch über Gewichtheben lesen würde und dann wurden die Muckis groß? Das wäre wunderbar. Aber so passiert es nicht. Es ist durch das Getane. Und so ist das mit dem Gottvertrauen. Ich lerne Gottvertrauen durch die Umstände meines Lebens, und manche sind unangenehm, schwer. Aber da lerne ich trotzdem Gott zu vertrauen. In diesem Text heißt es, Jesus drängte ihnen, ins Boot zu steigen. Es war, als ob er sagte, steig im Boot. Denn sie wussten, 6 Monate zuvor waren sie auch auf dem Meer. Und als sie Jesus gehorsam waren, landeten sie mitten in einem Sturm. Deswegen haben sie gezögert. Und sie sagten damals im Sturm vor 6 Monaten, wer ist der, dass ihm der Wind und das Meer gehorsam sind? Sie waren ungewiss. Sie waren nicht davon überzeugt, wer Jesus war. Und Gottes Erziehung meines Glaubens ist sehr gründlich. Und Gott sagt mir nichts Neues, bis mein Gehorsam aktuell ist. Und deswegen kam Jesus, sie waren am See, einige waren dort zu Hause und er sagte, fahr auf dem See, ich komme nach. Und als sie auf dem See waren, waren sie mitten in dem guten, vollkommenen Willen Gottes für ihr Leben, mitten in einem Sturm. Jesus hat nicht gesagt, sei mir gehorsam und dann wird das Wasser still. Das war nicht sein Gebot, das war nicht sein Versprechen. Und irgendwie müssen wir uns das aneignen, bloß weil ich gehorsam bin, heißt nicht, dass die Stürme ausbleiben. Und manchmal schenkt uns Gott die Härte des Lebens, damit unser Herz weich vor Jesus wird. Ich habe in meinem Kirchengesangsbuch ein Zitat von Bonhoeffer gelesen. Und er sagte einmal, nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Versprechungen erfüllt Gott. Das hat mich beschäftigt. Und dann bin ich nachgegangen und ich schaute in der Schrift, was hat Gott mir versprochen als Kind in dieser Epoche? Und was hat er nicht versprochen? Und da habe ich mich ertappt, da habe ich manchmal Erwartungen an den lebendigen Gott und das hätte er nicht versprochen. Und ich bin immer noch dran, diese Liste zu erweitern. Lass mich ein paar Beispiele geben. Gott hat mir sein ewiges Leben versprochen, aber kein langes Leben. Gott hat mir seinen Trost versprochen, aber kein Leben ohne Leid. Gott hat mir seine Wohnung versprochen, aber kein Haus auf Erde. Gott hat mir seine Hochzeitsmahl versprochen, aber kein Ehepartner. Gott hat mir seine Freude versprochen, aber kein Leben ohne Trauer. Gott hat mir seinen Sieg versprochen, aber kein Leben ohne Konflikt. Gott hat mir seine Weisheit versprochen, aber kein Leben ohne unbeantwortete Fragen. Gott hat mir seine Gerechtigkeit versprochen, aber nicht gerechte Menschen. Gott hat mir seinen Siegeskranz versprochen, aber keine menschliche Anerkennung. Gott hat mir seine Gegenwart versprochen, aber kein Leben ohne Einsamkeit. Und da ertappe ich mich selbst dabei, ich erwarte Dinge von dem lebendigen Gott, die er nicht unbedingt versprochen hat. Kann er ja, muss er in meinem Fall nicht unbedingt. Und wenn das mal vorkommt, dann bin ich dran, trotzdem ihm zu vertrauen. Einige kennen meine Geschichte. Meine Frau war 8 Jahre Witwe, da haben wir geheiratet. Und als wir uns verlobt haben, stand meine 12-jährige Tochter vor mir. Und sie sagte, musste mein Papa sterben, damit du meine Mutter heiraten kannst? Mir blieb die Spucke weg. Was für eine Antwort hat man für ein 12-jähriges Mädchen in dem Fall? Und je länger ich lebe, desto mehr unbeantwortete Fragen habe ich und ungeklärte Angelegenheiten. Ich verstehe das nicht. Das Problem in den Jünger, ihr Fall damals, war nicht der Sturm. Die Angelegenheit war ihr Kleinglauben und Jesus wollte ihnen erziehen. Und interessanterweise heißt es, er kam in die 4. Nachtwache. Das ist zwischen 3 und 6 Uhr in der Früh. Sie waren lang unterwegs und sie kamen in erhebliche Schwierigkeiten. Und Jesus musste zu diesem Punkt oder auf diesem Punkt warten, weil er warten musste, bis es keine andere Angelegenheit gab, außer sich auf Jesus zu verlassen. Manchmal muss unsere Kraft, unsere Möglichkeit erschöpft werden. Vorher bei der Speisung der 5000, Philippus kam nicht zu diesem Punkt. Er hat vorgeschlagen 200 Denare. Er hat Geld vorgeschlagen. Jeder Atheist hätte in dieser Not auch die gleiche Antwort geben können. Und in der Tat war das so, Philippus war ein bekennender Christ, aber in der Tat war er ein Atheist. Und wie oft muss ich das bei mir selbst erkennen? Es heißt in Markus 6, sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war erstarrt. Ab in das Boot, ab in den Sturm. Ich will eine Lektion wiederholen. Die Studenten am Bodensee auf manche sind Rettungsschwimmer und sie sagen mir, manchmal ist das so, man muss warten, bis ein Mensch so erschöpft ist und fast ertrinkt, bevor man ihn erretten kann. Sonst hat er genügend Kraft, um beide runterzuziehen. Und manchmal muss der Herr warten auf diesen Punkt in unserem Leben. Bis Peter Reed am Ende seiner Möglichkeiten und seiner Kraft kommt. Die Prüfung ist nicht die Prüfung meiner Stärke, die Prüfung ist die Prüfung meines Glaubens. Manchmal ist das so, in Markus 4 hat er die Umstände verwandelt. Hier in Matthäus 14, da hat er einen Jünger Jesu verwandelt. Manchmal beruhigt er den Sturm, manchmal beruhigt er den Jünger Jesu. Und er ändert nichts an unsere Umstände. Und manchmal bete ich diesbezüglich, Herr, ändere diese Umstände. Und er macht es nicht. Aber er will mich verändern. Und er kam auf dem See. Und es ist wichtig zu erkennen, Jesus läuft oder steht auf das Chaos meines Lebens heute. Die widrigen Umstände. Denn es heißt in Epheser 1, 22, und alles hat er unter seine Füße getan. Und die Sprache der Schrift ist immer extrem. Man sieht diese Worte alles, jederzeit. Und zwar aus dem Grund. Jesu Fähigkeit, Jesu Kraft ist unerforschlich. Und auch damit ich daherkomme und meine, ich bin eine Ausnahme. Mein Fall ist einfach zu schwer. Ich kann das nicht von Jesus erwarten. Die Schrift lässt das nicht zu. Jesus ist fähig und er kam auf dem Wasser. Und das, was über unsere Köpfe wächst, ist unter seinen Füßen. Und dann sprach Petrus, der war so eine, manchmal sprach er und dachte nachher, es gibt solche Sorten von Jünger Jesu. Und er sagte, Herr, wenn du es bist, befiehl mir zu dir auf dem Wasser zu kommen. Und Jesus sagte, komm. Liebe Freunde, unser Gottvertrauen wird nicht aufhören, geprüft zu werden, bis unser Gottvertrauen nicht mehr nötig ist. Und dieser Tag kommt, wenn wir in der Gegenwart Jesu sind. Und bis dahin sind wir in einer Schule hier auf Erden mit seiner Gegenwart inwohnend durch den Heiligen Geist zu rechnen. Das ist unsere Erziehung. Und interessanterweise, Jesus hat um ein Gebot, nicht mal ein Versprechen gebeten. Und letztendlich ist Gottvertrauen gehorsam. Und es mag sein, dass ich mitten in einem Sturm bin und psychisch gesehen fühle ich mich so geistlich wie ein Stück Holz, getrieben von Umständen. Da muss ich glaubensgehorsam lernen. Herr, ich spüre dich nicht, ich sehe dich nicht, aber ich will mit dir rechnen. Interessanterweise, Gott gab sein Volk 613 Gebote im Alten Testament und er wollte sie im Gehorsam erziehen, weil manchmal kommen wir in Umstände, die Gefühlslage, wir fühlen uns nicht so geistlich, wir spüren Jesus nicht und er bittet uns zu kommen. Und das ist sehr wichtig, denn Jesus ist immer bereit, die Konsequenzen unseres Gehorsams zu übernehmen. Sobald ich gehorsam bin, ist er dran. Er übernimmt die Verantwortung. Und er ist ein gesegneter Mensch, der diesen Weg des Gehorsams geht. Das Einzige, was wir zu fürchten haben als Kinder Gottes, ist unser eigenes Ungehorsam. Jesus führte sie in das Unbekannte. Letztes Mal war er im Boot, ist eingeschlafen, weil er so zuversichtlich auf die Fürsorge seines Vaters, aber hier war er nicht im Boot mit. Die Umstände haben sich geändert. Und Jesus führt uns immer wieder in das Unbekannte. Und zwar deswegen, er möchte, dass wir noch mehr von seiner Kraft, noch mehr von seiner Fähigkeit erfahren, was uns bis jetzt unbekannt ist. Ich liebe das Vertraute. Ich liebe das, was mir bekannt ist. Und ich neige dazu sogar, mich an dem zu klammern, was mir vertraut ist. Die Umstände, die Menschen. Ich komme nach Bobengrün und ich suche nach irgendjemand aus CVJM Bobengrün aus der weiten Vergangenheit. Mindestens kann ich mich an diesen Mensch klammern. Aber vor lauter Unbekannte, da fühle ich mich unwohl. Das bewirkt eine gewisse Unsicherheit. Und um diese innere Unsicherheit auszugleichen, versuchen wir manchmal, unsere Umstände zu beherrschen. Wir bleiben in Beziehungen und wir wissen ganz genau, das ist nicht richtig. Wir machen eine Entscheidung im Geschäft, das wissen wir ganz genau, das soll ich nicht. Ich sag was im Gespräch und ich weiß ganz genau, das ist nicht richtig und das ist nicht wahr. Warum? Ich will das Vertraute. Und das, so bin ich so ausgelegt, ich bin bereit, Kompromisse einzugehen, wohl wissend, dass es nicht richtig ist. Aber mindestens ist die Situation mir vertraut. Petrus musste einiges hinterlassen. Erstens sein Ruder. Das heißt in Markus 6, sie plagten sich beim Rudern ab. Und hier wiederhole ich, wir geben viel Energie aus, wir vergeuden viel psychische Kraft, physische Kraft, nur um unsere Umstände zu beherrschen vor lauter Angst vor das Unbekannte. Petrus, er musste sein Ruder hinterlassen. Ich muss nicht die Situation unter Kontrolle haben. Ich habe es sowieso nicht unter Kontrolle. Aber ich will das, dass ich meinen Ruhe habe. Zweitens, er müsste das Mögliche hinterlassen. Was meine ich damit? Als Jesus Petrus auf dem Wasser eingeladen hatte, war das menschlich unmöglich. Möglich war es, im Boot zu bleiben. Und sobald das Christsein darauf beschränkt ist, was menschlich möglich ist, ist es kein biblisches Christsein mehr. Das Christsein vom Anfang bis zum Ende ist vollkommen von dem Handeln durch seine Gegenwart in meinem Leben. Ich gehe das Unmögliche ein, wenn ich Jesus aufnehme. Aber bei ihm ist es möglich. Ich habe einen Freund, der hat an einer renommierten theologischen Hochschule in den Staaten studiert. Er lernte dort eine ganz feine afrikanische Bruder. Sie waren 4 Jahre zusammen im Studium. Mein Freund hat ihn gefragt, du, was hat dich beeindruckt hier in unserem Land, in unserer Gemeinde? Und dieser bescheidene, aber klare Afrikaner hat Folgendes gesagt. Was mich am meisten beeindruckt hatte, ist, wie viel Christen ohne Christus tun können. Sobald es menschlich möglich ist, ist es nichts anderes als evangelikales Humanismus. Du kannst das, das ist Humanismus. Du musst das, das ist Religion. Du kannst das nicht, das ist Christsein. Aber er kann. Er kann. Ein Christ ist derjenige, der die harten Fakten des Lebens ins Auge schaut und dann seine Schritte nach der Wahrheit Gottes ordnet. Wir sind nicht berufen, die Realität zu verneinen. Das nicht. Und wenn es weh tut, dürfen wir weinen. Wenn es unangenehm ist, dürfen wir klagen. Unser Herr ist überaus sanftmütig und hat viel Mitgefühl mit uns. Es muss nicht möglich sein, um Gottes Willen für mein Leben zu sein. Es muss die Wahrheit entsprechend sein und das, was wahr ist, macht er möglich. Und wir sind berufen, in dieser Abhängigkeit von Jesus zu leben und uns zu vertiefen. Letztens ist es uns aufgefallen, Petrus müsste 11 andere Menschen im Boot verlassen. Der war allein. Und letztendlich bin ich der Einzige, der mein Vertrauen auf Jesus setzen kann. Und wenn man diesen Weg gehen möchte, es ist in der Regel so, dass wir anderen hinterlassen. weil nicht alle wollen diesen Weg gehen. Sie werden sagen, Peter, du bist völlig unpraktisch. So kannst du nicht leben. Aber man wird eine gesegnete Einsamkeit erleben, denn dadurch wird man befähigt, etwas weiterzugeben, was man sonst nicht hatte, anhand dieser Erfahrungen im Sturm. Deswegen sind sie so wichtig. Und jemand befindet sich im Sturm heute, da bin ich sicher. 11 anderen haben Petrus zugeschaut, wie das mit Jesus war. Und jemand anderes braucht unsere Erfahrung im Sturm, damit wir später vorbeikommen können und sagen, ich verstehe. Und ich habe erlebt, Jesus kann. Und wenn er das mit mir machen kann, kann er mit dir. Gott sei Dank gibt es solche, die durch die Stürme gegangen sind. Sie sind herausgekommen mit einer Erfahrung Jesu und sie haben was weiterzugeben. Er kann das. Übrigens, ich habe grobe Fehler gemacht in der Seelsorge, als ich gesagt habe, ich verstehe, und das war nicht der Fall. Das ist eine Beleidigung für jemanden, der sich in einem Sturm befindet. Da merke ich manchmal, brauchen Sie nur meine Tränen an Ihrer Seite, nicht mein Verständnis, nicht eine kluge Aussage. Die Wellen wurden zu einer Brücke. Und auf diese Brücke, die Umstände seines Lebens, lief Petrus. Und es wurde ihm die Fähigkeit Jesu vermittelt, um auch auf dem Wasser zu gehen. Und sobald wir bereit sind, das Mögliche zu hinterlassen, sind wir bereit, die Fähigkeit und die Gegenwart Jesu zu erfahren in eine ganz neue Art und Weise. Und jemand braucht das. Jemand braucht das. Es heißt in Hebräer 12, Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Eine Übersetzung heißt es, wegschauend von allem anderen auf Jesus hin. Es ist interessant, die Menschen, die Geschwister im Glauben, die mir am meisten geholfen haben, sind gerade die Menschen, denen es nicht bewusst ist, wie sehr sie auf mich wirken. Sie schieben mich nicht in der Ecke nach dem Gottesdienst und hauen mich mit einem großen evangelikalen Finger in Brust. Sie leben mit Jesus mit so einer gottgegebenen Gelassenheit und Zuversicht in Jesus. Ich gehe von ihnen weg und sagte, ich spürte die Gegenwart Jesu in diesem Mensch und das will ich auch. Terstegen, wir haben gerade ein Lied von ihm gesungen, sagte, dein stetiges Werk sei, bei dir selbst zu bleiben und mit dem Herrn im Verborgenen deines Geistes so zu wandeln, als wenn du nur allein mit ihm in der Welt wärest. Petrus fing an, nicht nur auf die Wellen zu schauen, sondern seine eigene Erfahrung. Und ich nenne das diese Paralyse der Analyse. Das ist tödlich, dieses Blick nach innen, das lähmt, das ist ein Dieb der Freude. Ich schaue weg von mir, ich schaue weg von den Umständen und sage, Jesus, ich danke dir, du bist gegenwärtig, hast alle diese Sachen unter deine Füße. Ich verlasse mich auf dich, seine Beschäftigung mit der Treue, Jesu. Er begann zu sinken. Jesu Wort war nicht, Mensch, du Versager, das ist das zweite Mal. Nee, der hat ihn nicht aufgegeben und er wird uns auch nicht aufgeben. Ich habe die Bibel ein paar Mal gelesen, ich habe gemerkt, es gibt gewisse Sachen, die der lebendige Gott nicht machen kann. Und eins davon steht in 2. Timotheus 2, 13. Sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann nicht, sich nicht ändern. Es ist nicht im Raum der Möglichkeit, dass Jesus anders wird als uns treu sein und zu allem fähig. Und natürlich, als Petrus schrie, rette mich, natürlich hat Jesus ihn gerettet. Warum diese Worte, rette mich? Das war Gottvertrauen. Und das war genug. Und vielleicht sitzt du hier heute Morgen und das einzige Gebet, was du rauskriegen kannst aus deinem Herzen, ist, Herr, Hilfe. Das ist ausreichend. Das ist Gottvertrauen. Zum Schluss. Jesus hat in Johannes 6 die Parallelstelle eine lange Rede gehalten. Andere fanden diese Predigt unmöglich und sagten, wer kann sowas zuhören? Und sie sind weggelaufen. Und Jesus war so in sich sicher, er zwingt sich niemals. Und dann wendete er sich an seine Jünger und sagte, wollt ihr auch weggehen? Und da antwortete ihm Petrus, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wo hat er das erlebt? Wo hat er das erkannt? Auf den Wellen. Möge der Herr uns Geschwister schenken, die sowas lernen, und zwar mitten in einem Sturm. Dieses Angebot heute Morgen gilt. Seid getrost. Ich bin's. Komm. Würdest du das heute Morgen beten? In der Stille? Lass uns still werden und mit Jesus beten. Und das aussprechen in unsere Herzen. Und diese Einladung, die heute gilt, annehmen. Lass uns in der Stille beten und dann schließe ich. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du derselbe bist. Wir danken dir, dass wir an deine Gegenwart Anteil genommen haben durch deinen inwohnenden Geist. Herr, die Umstände sind unangenehm, sogar schmerzhaft. Trotzdem wollen wir dir vertrauen. Und ich danke dir, dass deine Einladung gilt. Komm. Da, wo du das Herz hörst und verstehst, da möchte ich bitten, dass du diese Glaubenszuversicht schenkst und unter Beweis stellst, dass du gegenwärtig bist und fähig bist, um deines Namens willen. Amen.
Wir freuen uns, dass gestern Abend noch jemand zu uns gestoßen ist. Er ist raufgefahren vom tiefen Süden, Steffen Kern, und wir kennen ihn noch nicht so, gell? Deswegen will ich dich auf das Podium mal bitten. Genau, guten Steffen.
Morgen. Guten Morgen, ja.
Schön, dass du da bist, dass du dich aufgemacht hast zu uns. Und du bist ja, haben wir ja gelesen, im Pfingsttagungsprogramm hast ultra viel zu tun. Nimm uns doch mal mit rein, wo kommst denn du gestern her? Aus was für einer Situation, bevor du hier diese stundenlange Autofahrt auf dich genommen hast, hier ins gelobte Land?
Ja, da war ich im zweiten gelobten Land zu Hause und habe mir gestern Nachmittag noch ein Stück Bundesliga angeguckt. Und habe neu die Frage gestellt, warum? Herr, warum? Aber das können wir gleich noch vertiefen, ja.
Ja, schön, jetzt wissen wir auch, warum es so spät wurde, gell? Aber es ist Prioritäten, gell? Es ist wichtig. Und mich begeistern ja die Menschen so um Stuttgart, südlich von Stuttgart, so total, gell? Die haben meistens, wenn Geld, gibt es viel Industrie, die fahren ein großes Auto, Benz oder Porsche, aber Auto, weil umweltbewusst sind wir auch da, gell? Und es sind seitdem so ein bisschen soft, denn ihr müsst ja nie bei 3 Grad in einem Zeltlager schlafen, bei euch wird es ja nicht mal im Winter unter 10 Grad, gell? Das begeistert mich so. Was begeistert dich denn, wenn du jetzt nach Bobengrün kommst, so an dem Schlag Franken oder an dem Ort hier?
Ich glaube, ich muss dich mal ins Schwabenland einladen. Es gibt so ein paar Vorstellungen, die noch ein bisschen zu korrigieren werden. Ja. Also ich finde Bobengrün großartig. Ich bin zum 3. Mal, darf ich hier sein bei der Tagung. Ich finde immer, das hat so ein Feeling von Bergpredigt. Es ist so klasse, euch zu sehen. Ihr seht aus so wie Würstchen auf dem Grill, sitzt da in der Sonne. Bobengrün ist der einzige Gottesdienst, wo du dich hinlegst und hinsitzt und kommst nachher nach Hause und alle denken, du warst auf Mallorca oder sonst wo. Das ist schon klasse, ist einzigartig. Also ich mag, und ich mag auch den Dialekt. So, irgendwie, ich finde ja, so ein Stück Entwicklungshilfe für Franken wäre, mal ein hartes Tee mitzubringen. Tee. Könnt ihr das? Könnt ihr nicht, ne? Tee. Ich weiß gar nicht, was ihr sagt, Kaffee oder D. Irgendwie ist immer so Franken halt, ne?
Ja. Ja, ja, Steffen, danke, dass du zu uns gekommen bist. Und wir freuen uns jetzt, dass Gott durch dich sprechen will zu uns. Ja.
Ich weiß gar nicht, wo haben wir uns jetzt hinmoderiert? Wir sind irgendwie... Also es ist schön, hier zu sein. Und trotzdem, Gottvertrauen ist das Thema. Es ist ja so, es gibt immer wieder so Situationen, da verfallen wir in eine Trotzhaltung. Kennt ihr, oder? Der Klassiker ist so das Kind an der Kasse im Supermarkt. Der kleine Kevin Torben Johannes, der Haribo will. Und Eltern wissen, wovon ich rede. Man ist schon durch den ganzen Supermarkt gegangen und der Wagen ist voll. Man hat es bis zur Kasse geschafft, lange Schlange an der Kasse. Und man beginnt, die Dinge auf das Laufband zu legen und so eine lange Schlange hinter einem, Schlange vor einem. Und dann ist da noch Kevin Torben Johannes, der jetzt Haribo will. Hast du aber nicht im Wagen. Und dann gibt es verschiedene Eskalationsstufen. Es kann sein, er sagt einfach, ich will jetzt Haribo. Sofort. Eskalationsstufe 2, Kevin Torben Johannes schreit. Eskalationsstufe 3, Kevin Torben Johannes wirft sich auf den Boden und schreit. Haribo, ich will jetzt Haribo. Und der Kopf wird schon rot und die Stimme wird heißer und alle, die in der Schlange stehen, werden nervös und der ganze Supermarkt schaut, wie gehst du jetzt als Vater mit dieser Situation um? Eskalationsstufe 4, Kevin Torben Johannes klebt sich am Boden fest. Und du weißt nicht mehr, was tun. Immer wieder verfallen wir Menschen in eine Trotzhaltung. Und als Vater hast du drei Möglichkeiten. Entweder du ziehst es durch, schnappst den Kleinen und irgendwie löst den Kleber wieder vom Boden und man bezahlt irgendwie und schleppt ihn im Wagen mit all dem anderen ohne Haribo raus ins Auto. Oder aber du holst Haribo. Er kann ja nicht weglaufen, ist er festgeklebt und du holst Haribo, gibst, überschüttest ihn damit und hoffst, er ist zufrieden und man geht dann nach Hause. Oder aber Möglichkeit 3 als Vater, du setzt dich einfach neben Kevin Torben Johannes auf den Boden und sitzt mit hin und hältst das Geschrei aus. Da wird er gucken und die anderen auch, die so drumherum stehen. Wie die Geschichte ausgeht, ich weiß es nicht, aber wir kennen das. Trotzhaltung. Es gibt die Trotzphasen im Leben. Trotzhaltung gibt es auch im Sport. Gestern, ich muss ja gestehen, ich bin Mitglied des VfB Stuttgart, nicht nur des CVJM, aber auch des VfB Stuttgart. Das ist übrigens eine wichtige konfessionelle Frage hier. Ich sehe, da gibt es Menschen im Bayern-T-Shirt. Es gibt Klubberer hier wahrscheinlich, oder? Ihr habt es auch nicht leicht im Leben. Aber im Sport gibt es so eine Trotzhaltung. Und gestern, als das Spiel zu Ende war, Stuttgart nicht gewonnen hat, Relegationsspiel, da ist Sebastian Hoeneß, der Trainer, von der Trainerbank nach dem Spiel über den Platz gelaufen in die Fankurve und hat die Fans gleich eingeschworen, hey, es geht weiter. Jetzt nicht buhrufen, nicht pfeifen, nicht Resignation, sondern es geht weiter, trotzdem. Wir haben noch 2 Relegationsspiele. Wie es ausgeht, wissen wir nicht, aber es gibt so eine Trotzhaltung. Wir müssen das schaffen, wir schaffen das. Eine Trotzhaltung, die wir festhalten. Manchmal gibt es das auch in anderen Niederlagen. Klassenarbeit, du kriegst eine 5- Und dann die geballte Faust. Ich gebe jetzt nicht auf. Ich sammle neue Energie. Wir ergeben uns nicht einfach. Wir fügen uns nicht in unser Schicksal. Wir halten etwas fest. Wir halten dafür, dass es weitergeht. Wir erstarren nicht. Trotz Haltung. Trotzdem weitergehen. Und ein bisschen ist es auch im Großen so. In der großen Politik zum Beispiel. Menschen in der Ukraine erleben das auch so. Es ist eine verfahrene, eine verheerende, eine verzweifelte Situation. Überfallen von einem übermächtigen Gegner. Und es gibt gar keine Perspektive. Wie soll das weitergehen? Aber trotz Haltung, wir ergeben uns nicht. Trotz aller Feinde, trotz aller Übermacht. Es gibt gar keine andere Option. Trotz, ob das vernünftig ist, ob es politisch klug ist und wohin es führen wird, wer weiß das schon. Aber diese Trotzhaltung gibt es. Sie lässt leben, überleben, wie auch sonst. Und ein bisschen Ausdruck dieser Trotzhaltung ist es auch, wenn wir zum Beispiel bei Beerdigungen singen. Wenn ein Mensch beerdigt wird, wenn ein Leben zu Ende ist, wenn Hoffnungen begraben werden, wenn eine Geschichte auserzählt wird und dann ein Sarg versenkt wird und wir singen Lieder. Das ist Trotzhaltung. Trotzhaltung gegen den Tod. Ihr Lieben, unser ganzer Glaube an Jesus Christus ist eine einzige Trotzhaltung. Gegen das, was wir erfahren, was gegen ihn spricht und gegen die Hoffnung und gegen das Leben. Glauben heißt trotzdem festhalten. Ich denke noch daran, an eine Beerdigung, die mir so nahe ging wie bislang keine sonst. Ich bin Pfarrer, ich habe schon einige Beerdigungen gehalten. Aber das war vor langer Zeit schon, vielen Jahren, die Beerdigung meiner Mutter. Und ich hatte damals schon Theologie studiert. Und ich hätte damals schon viel sagen können, wie sich das mit der Hoffnung verhält und was Christen glauben und was nicht. Und über die Eschatologie, also über die Lehre von den letzten Dingen. Und was andere sagen, die großen Philosophien dieser Welt und Weltanschauungen, wie das ist, wenn es zu Ende geht und was danach kommen könnte und wie man sich verhält und was seelsorgerlich klug ist. Aber wisst ihr, wenn man da so an einem Grab steht und hinunterschaut, auf einen Sarg 2-3 Meter tiefer, du siehst die Rosen, das Blumengesteck darauf, das Holz und darin die Frau, die mich geboren hat und durch mein Leben begleitet und getragen hat und für mich gebetet hat, wahrscheinlich wie bis dahin niemand sonst. Was weißt du jetzt noch? Wir standen da als junge Familie. Meine Frau und ich, und wir haben 2 Kinder. Damals waren die ganz klein, 2 Babys. Und wir hatten sie auf dem Arm, jeder ein Baby auf dem Arm, und haben in dieses Grab hinuntergesehen. Was hält jetzt? Und alle Weisheiten, alle klugen Antworten, alles, was wir uns so zurechtlegen, was ich mir so zurechtgelegt habe, wie das wohl zu sein habe und sein soll und was zu glauben sei und wer Recht habe und wer nicht. Hey, was ist es wert? Das Einzige, was hält, wer hält, ist dieser eine Name. Jesus. Ich glaube, dass Jesus hält, trotzdem. Und dass sie jetzt bei ihm ist. Und genau das haben wir auf ihren Grabstein geschrieben. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Das hat sie immer wieder gesagt. Und genau daran halte ich mich. Im Psalm 73, einem der Gebete der Bibel, der große Gebetssammlung der Psalmen, dort heißt es ab Vers 23, nachdem Asaf, der diesen Psalm geschrieben hat, sehr viel klagt und lamentiert und ausführt, wie furchtbar sein Leben ist und wie schlimm es in dieser Welt ist und warum es zum Davonlaufen ist. und warum man verzweifeln könnte und warum man sich ergeben könnte und welche Feinde es gibt und wie ungerecht es zugeht und der auch Gott nicht versteht und alles nicht. Da hält er das fest, ich lese ab Vers 23, dennoch, trotzdem, ja, bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet. So bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn, dass ich verkünde all dein Tun. Das ist Trotzhaltung. Dennoch bleibe ich stets an dir. Wisst ihr, diese Trotzhaltung hat drei Dimensionen. Zuerst einen Halt, das zweite eine Haltung und drittens ein Verhalten. Zuerst der Halt. Wir sind gehalten. Asaf betet, du hältst mich, du leitest mich, du nimmst mich an. Es ist nicht so, dass du, dass ich, dass wir irgendetwas halten können, irgendetwas festhalten können. Und die Pfingsttagung hier wäre sowas wie ein Motivationstreffen, dass wir ein bisschen besser festhalten. So ein bisschen Muskeltraining, wie Peter das vorher gesagt hat. Ja, wir trainieren, damit wir ein bisschen besser halten können, unsere großen Gedanken, unsere innere Haltung. Nein, das Herzstück ist, wir sind gehalten. Du hältst mich. Jesus hält dich. Du dich nicht. Niemand sonst. Nicht deine Rechtgläubigkeit, nicht deine gute Überzeugung, nicht die besseren Gedanken. Wir Christen wissen und glauben und haben überhaupt nichts mehr oder Besseres als andere. Wir verlassen uns nur darauf, dass Gott uns hält. Der Gott, der für uns gestorben ist. Wisst ihr, als ich gestern Abend hierher gefahren bin, es war längst dunkel und Nacht und ich habe von Weitem im Herfahren das leuchtende Kreuz hier gesehen. Ist euch vielleicht auch irgendwie vor Augen gekommen, gestern Abend, heute Nacht. Das ist das Symbol dafür, du hältst, Jesus hält. Es ist der Gott, der Tod und Hölle und Teufel getrotzt hat. Jesus ist der Gott, der für uns den Kevin Torben Johannes gemacht hat. Denn er ist heruntergekommen. Er ist auf den Boden dieser Erde gegangen und hat hinausgeschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So hat er geschrien. Und er hat sich auf uns festgelegt und festgeklebt, verbunden mit dieser Erde. Mit uns Menschen, mit dir und mir, unlösbar, damit wir Leben haben. Er legt sich fest auf uns, damit er uns hält. Das tut niemand, niemand sonst. Keine Weltanschauung, kein Gott, kein Götze gibt diesen Halt. Du bist gehalten, dafür steht Jesus, der sich auf dich festlegt. Halt, lass dich halten. Nur darum geht es. Und weißt du, das gibt dir dann das Zweite, eine Haltung. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Christen sind gehaltene Menschen. Wer gehalten ist, ist auch gelassen, entspannter, lässt sich nicht so aufregen von all dem, was durch die Welt gejagt und getrieben wird. Wir sind doch gehalten. Jesus ist doch da. Warum regt ihr euch eigentlich so auf? Davon werden wir heute Nachmittag noch ein bisschen haben. Wir sind gehalten und das gibt uns Haltung. Eine Zuwendung zu anderen. Liebe, Nächstenliebe, Fremdenliebe. Wer gehalten ist, kann Haltung haben und sich ganz anderen zuwenden. Und das prägt dann auch unser Verhalten. Das, was wir tun. So wie wir miteinander umgehen, wie wir diese Welt gestalten, was wir tun und was wir lassen. Wenn du einen Halt hast, entwickelst du Haltung und es prägt dein Verhalten. Christen sind in diesem Sinne Trotzköpfe, aus Überzeugung. Sie halten sich daran, dass Jesus sie hält. Und sie haben Trotzherzen, die hoffen. Hoffen, Hoffnung, das ist eine Trotzhaltung gegen die Sinnlosigkeit, gegen die Angst, gegen die Verzweiflung, gegen die Schuld auch in deinem eigenen Leben. Du verlässt dich darauf, Jesus hält dich trotzdem. Das tut er. Trotzhaltung. Trotzdem Vertrauen. Und Christen haben trotz Hände, trotz Köpfe, trotz Herzen und trotz Hände, die anpacken und die helfen, die nicht davonlaufen, die da sind, wo die Not am größten ist. Das leitet uns, das füllt uns aus. Darum, lasst euch das sagen, bleibt trotzig, um Gottes Willen. Bleibt trotz Köpfe, mit trotz Herzen und trotz Händen und lasst euch halten in Jesu Namen. Amen.
Herzlichen Dank euch beiden. Wir sind die Glücklichsten, oder? Dass wir bei Sonnenschein in aller Freiheit hier ohne Stress vor Gott kommen können. Und wir sind die Glücklichsten, denn wir haben jetzt die schönsten und sympathischsten Menschen hier ausgewählt, haben ihnen gelbe Mützen aufgesetzt und die gehen gleich durch und die sammeln das Dankopfer. Gerne Geldbeutel ausmachen, mal beherzt Neilanger. Das Geld dient zum einen der Pfingsttagung, einfach dem Erhalt, dass man auch technisch weiter hinauskommt und noch ein bisschen besser das Wort rüberbringt. Aber es wird auch weitergegeben an Orte, wo noch eine größere Not herrscht. Währenddessen singen wir das Lied »So groß ist der Herr«. So und Geist, den
ist der Herr. Ihn preisen wir so groß, so groß ist der Herr.
So groß.
So groß ist der Herr. Sing mit mir, so groß ist der Herr. Ihn preisen wir so groß.
Wir möchten miteinander. Sehr schön. Wer aufstehen kann, darf aufstehen. Ich möchte zum Schluss beten und dann beten wir das Vaterunser. Lieber Vater, wir danken dir so sehr, dass wir mit dem lebendigen Auferstandenen zu tun haben. Wir danken dir für dein Wort an uns. Lass dein Wort wirken und Frucht tragen in unserem Leben. Wir loben dein Name, Jesus, dass wir trotz so vieles im Leben uns an dich hängen dürfen und dass du absolut treu bist. Danke dir dafür in deinem Namen. Amen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich lese den Segen aus Hebräer 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten aufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes. Der mache euch tüchtig, in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, wir dürfen wieder Platz nehmen und Dominik hat anschließend ein paar Ansagen. Vielen Dank.
Ja, wir können uns noch mal entspannen. Die Glöß waren eh nicht mehr fertig, wenn sie jetzt noch ins Wasser müssen. Und wenn sie da schon liegen, können sie noch ein bisschen im wohligen, warmen Wasserbad auch die warten auf euch. Denn vielleicht gehörst du und gehören sie ja nicht zu den Glücklichsten. Vielleicht kann die Sonne scheinen, wie sie will. Und vielleicht können noch so tolle Prediger hier sein, aber es hilft irgendwie nichts. Die Dunkelheit wird nicht heller. Dann erst recht rate ich dir jetzt noch wegen da zu bleiben. Denn hier überall auf dem Gelände sind Leute mit blauen Schildern und die sind extra dafür da, nicht um gute Ratschläge zu geben, sondern um zuzuhören. Vielleicht auch, man muss gar nichts sagen, vielleicht wenn man nur weinen muss, dann wissen die auch, was zu tun ist, dann segnen die. Wer ein bisschen an einen ruhigeren Ort will, gerne hinüber gleich ins Oasezelt. Auch da gibt es Orte der Stille, wo man jetzt noch ein für sich sein kann. Ganz neu ist dieses Jahr da ein Blockhaus, das so geschichtsträchtig ist, mit ganz dicken Mauern, da hört man ganz wenig. Gell? Das ist super, da ist eine Liste angebracht, da kann man sich eintragen. Und da ist besonders die Möglichkeit, wenn du das erste Mal oder vielleicht auch schon zum wiederholten Mal dein Leben an Jesus festmachen willst, so dass es jemand anders hört, weil du meinst, hey, dann ist es vielleicht noch ein bisschen fester. Vielleicht hilft es dir, ich glaube nämlich schon. Dann geh gerne einfach direkt zum Blockhaus, trag dich da ein und warte kurz und nutz die Gelegenheit. Außerdem hängen hier überall Schilder aus, das ist auch neu. Es gibt ein Seelsorge-Telefon und das sind überall Poster mit Nummern, die dürft ihr abfotografieren. Und bitte nur erstmal per WhatsApp schreiben. Da kann man mal was reintippen oder sagen, man will mal ein Gespräch so nutzen, wie man es will, über WhatsApp oder eine Frage stellen oder was vereinbaren. Alles möglich. Herzliche Einladung auch nochmal ins Bücherzelt. Da gibt es gute Literatur und vor allem auch das Buch zur Jubiläumstagung, zur 75. vom Jahr 2020. Das sollte man erst recht zuschlagen. Außerdem ist das Tagungscafé unten im CVJM-Heim jetzt noch geöffnet von 12.30 Uhr bis 14 Uhr. Da gibt es frischen Kaffee, Tee, leckeren Kuchen zum Genießen, einfach noch ein wenig da bleiben. Und dann herzliche Einladung auch noch heute dann um 14.30 Uhr zur großen Festversammlung, nachmittags, abends dann zur Jugendveranstaltung und auch runter in die Kirche nach Bobengrün. Wäre zu schade, wenn man jetzt gleich heimgeht und nicht wiederkommt. Ein wichtiger Hinweis, die Autos, das nicht völlige Tumulte gibt, die jetzt hier oben stehen, bitte noch 20 Minuten hier das schöne Wetter genießen und erst dann losfahren. Und dann sehen wir uns wieder, gell? Spätestens heute Nachmittag und danken Gott für alles, was er hier tut. Bis später. Ja.